Der eine oder andere erinnert sich noch an die Jahreslosung von 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht, aus 1. Mose 16, Vers 13. Anfang 23 habe ich natürlich über diesen Text gesprochen. Und damals ging es an diesem Text schwerpunktmäßig natürlich um die Erkenntnis der Hagar halt am Ende, dass sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Jetzt hat mich dieser Text zuletzt anders angesprochen, bei einem aus meiner Sicht interessanten Zwischenschritt. Und in diesen Zwischenschritt oder diese Zwischenschritte möchte ich euch mit hineinnehmen. Bevor ich den Predigttext lese, nochmal ganz kurz der Kontext. Wir sind also mitten in der Abrahamsgeschichte. Abraham ist der Stammvater des Volkes Israel. Und er lebt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in seiner Heimat, sondern schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er hatte seine Heimat im Zweistromland auf den Ruf Gottes hin verlassen. Die Geschichte spielt zu einer Zeit, in der es noch keine Territorialstaaten gibt. Meistens sind es so Stadtkönigreiche, die reichen immer so ins Umland. Das heißt, es ist nicht wirklich so eine staatliche Gewalt da, die irgendetwas garantieren kann. Und in diesem Kontext, ohne richtige staatliche übergreifende Ordnung, ist das nochmal was ganz anderes, seine Familie, seine Sippe zu verlassen. Das sind in der vorstaatlichen Zeit die entscheidenden Beziehungen. Und das ist was ganz anderes, als wenn heutzutage junge Menschen nach dem Abitur ihre Heimat verlassen und zum Studium nach Hildesheim ziehen oder wenn Rentner im Ruhestand nach Ostfriesland ziehen. Für Abraham ist es unter diesen Bedingungen ein Riesenschritt, in eine neue, ungefähr 2000 Kilometer weit entfernte liegende Heimat aufzubrechen. Abraham hatte von Gott die Verheißung bekommen, dass seine Nachkommen ein großes Volk werden würden. Aber er hatte damals keine Kinder gehabt und inzwischen hat er noch immer keine Kinder. Und das macht seiner Frau und ihm natürlich Kummer. Und da setzt der Predigttext an. 1. Mose 16, 1 bis 6. 16. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarais, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abram 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die war schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und ihr. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Dann demütigte Sarai sie, so dass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Name sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wieder jedermann, und jedermanns Hand wieder ihn, und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den Hagar ihm gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Ja, es ist ja nicht nur, weil uns schwerfällt vorzustellen, wie es in einer Welt ohne staatliche Ordnung lebt, ist das eine fremde Geschichte für uns. Natürlich, heute ist Kinderlosigkeit auch ein Problem für Ehepaare, aber in der vorstaatlichen Zeit war das eine existenzielle Frage. Die Autorität als Führer einer Sippe, die hängt daran, dass Kinder vorhanden sind. Und die Verantwortung hierfür liegt zu dieser Zeit ganz alleine bei der Ehefrau. Und darum ergreift ja Sarah hier auch die Initiative, um der Sippe Nachkommen zu verschaffen. Sie stellt sich ihrer Verantwortung ohne Rücksicht auf mögliche eigene Gefühle. Ihr Vorschlag entspricht den damaligen Gepflogenheiten. Also wenn die Magd in solchen Fällen schwanger wurde, dann musste diese das Kind sozusagen auf den Knien der Herrin zur Welt bringen, sodass das Kind so angesehen wurde, als ob es aus dem Schoß der Herrin hervorgegangen wäre. Es war nun deren Kind. Aber hat in dieser Geschichte eigentlich nicht viel zu sagen. Sie wird auch nicht gefragt, sie hat als Sklavin zu gehorchen. Sarah macht Hagar sozusagen zur Leihmutter, würden wir sagen. Abraham hört auf Sarah, im Text heißt es, und er ging zu Hagar, die war schwanger. Und soweit, so gut zumindest am Anfang. Alle sind zufrieden. Doch dann kommt eine gewisse Eigendynamik ins Spiel. Aus dem guten Anfang geht dann wenig Gutes hervor. Und wir merken, wie so oft gut gemeint ist nicht automatisch gut gemacht. Also es ist ja manchmal so, dass so gute, gut gemeinte Handlungen auch eine negative Spirale in Gang setzen können. Hagar tut die Schwangerschaft so gut, dass sie die Sklavin den Stolz der werdenden Mutter nicht verbergen kann. Was natürlich für Sarah wiederum schwierig ist. Sarah hatte diesen Plan entwickelt gehabt, um selbst zu verhindern, dass man auf sie herabsieht. Und nun geschieht ganz genau das, was sie gefürchtet hat. Hagar steht nun im Mittelpunkt so sehr, dass sie beginnt, auf ihre Herrin herabzusehen. Und die in ihrem eigenen Stolz gekränkte Sarah, die lässt das nicht auf sich beruhen. Sie besinnt sich ihrer Position, zeigt ihre Stärke und stilisiert den Konflikt mit der Sklavin hoch zu einem Konflikt mit ihrem Mann. Sarah beschuldigt ihren Mann Abraham, den Hochmut der Magd begünstigt zu haben. Das Unrecht, das mir geschieht, sagt sie, komm über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham könnte sagen, aber das war doch nicht meine, sondern deine Idee. Aber Abraham geht es eher um den häuslichen Frieden. Er gibt nach und überlässt die zur Nebenfrau aufgestiegene Sklavin wieder ihrer Herrin. Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. So ein kleiner Einschub, sonst Abrahams Geschichte sagen wir, aber der Abraham, der bleibt in dieser Geschichte ziemlich blass. Also ein Kapitel vorher, da ist er noch der große Glaubensheld, da heißt es über ihn, Abraham glaubte dem Herrn, das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das wird im Neuen Testament öfters zitiert, hatten wir gerade im Bibelgespräch gehabt, aber hier in dieser Geschichte, da ist von dem Glauben Abrahams gar nicht viel zu sehen. Der verhält sich nicht wie der Führer einer Sippe. Der hält sich aus und tut so, als ob er mit der ganzen Sache gar nichts zu tun hat. Ja, und die Sarah, die nutzt den Freifahrtschein ihres Mannes aus und erniedrigt nun ihrerseits die werdende Mutter. Und klar, für Hagar wird die Situation unerträglich. Das sind zwei starke Frauen, die ihre Stärke erträgt, die Stärke der anderen nicht. Ihr Stolz und der Stolz der anderen stehen so gegeneinander und Sarah entzieht sich dem Zugriff ihrer Herren und ihr. Sie emanzipiert sich, sie flieht in die Freiheit. Allerdings merken wir, dass der Weg in die Freiheit gerade in die Wüste führt, in ein Umfeld, in dem man auf sich alleine gestellt nicht überleben kann. Hagar, die findet zwar eine Quelle, aber es ist auch klar, da kann sie nicht auf Dauer bleiben. Sie hat einfach nur weg aus dem Zugriff der Herren, die er wollte, und weiter hatte sie noch keine Pläne gehabt. Die ist jetzt vollkommen auf sich alleine gestellt. Sie hat alle Brücken hinter sich abgebrochen und befindet sich jetzt in einer Sackgasse. Und ihre Ausweglosigkeit wird ihr bewusst. Sie weiß, dass sowohl ihr eigenes Leben als auch das Leben des Kindes, des ungeborenen Kindes, gefährdet ist. Ja, damit wäre natürlich Sarahs Plan gescheitert, aber zu welchem Preis? Hagar ist frei, aber sie hat keine Perspektive. Der Weg in die Freiheit hat sie in eine Wüste Einsamkeit geführt. Und in dieser Situation wird ihr eine Frage gestellt. Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Im Text heißt es, dass es der Engel des Herrn ist, aber man hat nicht so den Eindruck, dass die Hagar das sofort merkt. Also sonst Engelserscheinung, wenn es klar ist, dass es ein Engel ist, da findet man ein großes Erschrecken, da fürchten sich die Leute und der Engel muss immer erstmal fürchte dich nicht sagen. Und die Frage, die der Engel stellt, die wirkt eher wie so ein Smalltalk unter Reisenden. Also ich bin ja früher, bin ich oft getrennt, ne? Dann fällt ein Auto an und man steigt ein und es ist immer einer der ersten Fragen, ja, wo kommen Sie denn her oder wo kommst du her und wo willst du hin? Also die Frage an der Stelle ist erstmal nicht ungewöhnlich, aber für die Hagar ist diese Frage ein Augenblick der Wahrheit. Wo kommst du her und wo willst du hin? Und Hagar, die antwortet ehrlich, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Damit gibt sie sich dem Fragensteller in die Hand, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Erstens gibt sie sich dem als entlaufene Sklavin zu erkennen. Der Fragensteller könnte sie zu ihren Eigentümern zurückbringen und eine hohe Belohnung kassieren. Und zweitens gibt sie ihre Ausweglosigkeit zu, indem sie nur auf den ersten Teil der Frage antwortet. Wo kommst du her? Aber nicht auf die Frage, wo gehst du hin? Hagar gibt zu erkennen, sie hat keinen Plan, wie es weitergeht. Sie sagt nicht, ach, Sarai hat mir zum Ausflug freigegeben. Schauen wir mal so ein bisschen die Gegend an. Morgen geht es zur nächsten Oase weiter. In 2 Wochen muss ich wieder da sein oder so. Sie ist offen. Und an dieser Offenheit von Hagar merken wir, dass sie sich der Heiligkeit dieser Situation bewusst ist. Interessant ist ja, dass Gott diese Begegnung mit einer Frage einleitet. Also Gott weiß ja, wo die Hagar herkommt. Und er weiß auch, dass sie keinen Plan hat. Trotzdem stellt Gott ihr diese Frage. Wo kommst du her und wo willst du hin? Und es passiert in der Bibel übrigens öfter, dass eine Begegnung mit Gott mit einer Frage eingeleitet wird. Wir haben in der Schriftlesung davon gehört. Das sprichwörtliche Damaskus-Erlebnis von Paulus, das fängt mit einer Frage an. Saul, warum verfolgst du mich? Adam wird im Paradies nach dem Sündenfall die Frage gestellt, wo bist du? Kain bekommt die Frage zu hören, wo ist dein Bruder Abel? Jona wird in seinem Ärger über das Ausbleiben des Gerichts in Ninive gefragt, sollte ich nicht Barmherzigkeit haben? Als Elia in die Wüste zum Berg Horeb flieht, fragt ihn Gott, was machst du hier, Elia? Doch eine ganz profane Frage nach Wasser kann in eine Gottesbegegnung führen, wie die Frage Jesu nach Wasser bei der Frau am Jakobsbrunnen. Natürlich weiß Jesus auch schon vorher, was passieren wird. Natürlich weiß auch Gott selbst die Antwort. Aber für uns Menschen sind solche Fragen wichtig. Solche Fragen fordern uns auf, ehrlich zu sein zu uns selbst. Nur deswegen, weil sie eben nicht sagt, dass sie nur auf einer Stippvisite ist. Nur deswegen, weil sie nicht sagt, ja, sie hat gerade mal frei, um ihre Familie zu besuchen, Schwangerschaft zu erzählen und so weiter, sich mit Mutti auszutauschen. Nur deswegen, weil Hagar vor Gott steht und sich selbst, er und sie da ehrlich ist, steht bei ihr am Ende die Erkenntnis, du bist ein Gott, der mich sieht. Und auch diese Erkenntnis, die kommt nicht zwangsläufig über sie. Also nochmal zum Text. Also Hagar antwortet ehrlich auf die Frage. Sie gibt zu, dass sie eine entlaufene Sklavin ist. Sie gibt zu, dass sie keinen Plan für die Zukunft hat. Und was kommt dann? Was sagt der Engel dann zu ihr? Kehr wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Also ich finde das ganz schön krass. Also die ist gerade weggelaufen. Die will ja gerade weg und die hält es ja gerade nicht aus. Und der Engel sagt ihr, geh wieder zurück und demütige dich. Also für Sarah wird das doch gerade die Aufforderung sein, nochmal eine Schippe draufzuschlagen. So, jetzt kommt sie wieder angekrochen. Jetzt zeige ich ihr, was eine richtige Sache ist. Jetzt werde ich ihr zeigen, wo der Bart geht in Moskau. Jetzt soll sie mal sehen, wohin das führt, wenn man abhaut. Und das soll der Wille Gottes sein? Das soll sie von ihrer Ehrlichkeit haben, dass sie genau wieder dorthin geschickt wird, wo sie herkommt? Also ich glaube, viele andere würden an dieser Stelle abwehren und sagen, ja, der Wille Gottes, der kann mir gestohlen bleiben. Und die Hagar, die ist an dieser Stelle, aber die ist in der Lage, weiter zuzuhören. Die macht an der Stelle, schaltet sie nicht ab, sondern sie hört weiter zu und nur dadurch bekommt sie auch den zweiten Teil der Ansprache. Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Name sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend gehört. Also eine Erkenntnis wie diese Jahreslosung aus dem Jahr 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die wird uns in den meisten Fällen nicht einfach so in den Schoß fallen. Ganz am Anfang steht die Ehrlichkeit der Hagar, das Wissen, dass ihre Grenze der Belastbarkeit erreicht ist. Ein weiterer Schritt ist die Erkenntnis, selbst nicht mehr weiter zu wissen und das auch vor sich selbst zuzugeben. Und am Ende ist die Bereitschaft da, Gott bis zum Ende zuzuhören, auch Zumutungen anzunehmen, in dem Vertrauen, dass Gott weiß, was er tut, dass wenn er sagt, in einer Situation zurückzugehen oder zu bleiben, auch die Kraft dazu geben wird und es gut machen wird. Wo stehst du heute Morgen in diesem Prozess, den Hagar hier in diesem Text durchlebt? Aus welchem Lebenskontext, der dich klein macht, musst du vielleicht ausbrechen? Wo wachsen dir Dinge über den Kopf? Wo wirst du klein gemacht und klein gehalten? Natürlich macht Hagar in der Wüste keine gute Figur. Eigentlich machen fast alle in der Bibel keine gute Figur, an die sich Gott mit einer Frage wendet. Aber was ist die Alternative? Ich denke auch die Ehrlichkeit der Hagar ganz am Anfang, dass sie nicht mehr in der Lage ist, die Demütigung auszuhalten, ist in diesem Prozess wichtig. Manchmal braucht es einen Befreiungsschlag, erstmal egal, wo der hinführt. Und dann, welche Frage stellt Gott dir heute Morgen? Vielleicht so wie Adam. Wo bist du? Oder wo kommst du her und wo willst du hin? So wie Hagar. Was machst du hier? So wie Elia. Oder wo ist dein Bruder? So wie Kain. Oder auch, was hast du getan? Fragen, die sich einfach anhören, die die Erstklässler schon lernen irgendwie. Aber deren ehrliche Beantwortung eine Kraft kostet, eine gewisse. Aber auch Fragen, die unterm Strich gut sind, die ehrlich zu beantworten. So unangenehm die Frage für Hagar in der Situation auch sein mag, am Ende schaut sie dankbar darauf zurück. Auch auf die Anweisung zurückzugehen. Weil sie eben erfahren hat, dass Gott ein Gott ist, der sie sieht. Selbst in der letzten Wüste in der hintersten Oase. Aber zurück zu der Frage, wo du dich heute Morgen auf diesem Weg der Hagar mit den mehreren Stationen befindest. Gibt es vielleicht eine Anweisung Gottes in deinem Leben, die dir hart vorkommt? Die es schwerfällt anzunehmen. Wichtig ist, dass wenn Gott uns Schweres abverlangt, er uns auch die Kraft dazu gibt, diese Aufgabe zu meistern. In dem Augenblick, als Hagar die Anweisung hört, ist sie sicherlich noch nicht in der Lage loszugehen. Sie muss erst dann losgehen, als bei ihr die Erkenntnis gewachsen ist, dass Gott ein Gott ist, der sie sieht. Gott schickt oder belässt uns nicht in Situationen, die uns auf Dauer klein machen und ausmachen. Er gibt immer auch die Kraft dazu, diesen Stand zu halten. Vielleicht auch an dieser Stelle die Zusage. Höre gut zu, lass es sacken und verarbeite es und lass den Sachen aufgehen. Gott ist immer ein Gott, der Zeit hat. Eine Entscheidung, die kann manchmal auch machen. So lange, bis du in der Lage bist, einen Schritt zu gehen. Gott hat Zeit. Oder vielleicht bist du in der Lage, dass du verstanden hast, dass Gott ein Gott ist, der dich sichert, es ist auch dran, wieder loszugehen. Und vor allen Dingen, sprich darüber. Sprich über einen großartigen Gott, der uns in unseren Sackgassen des Lebens, im Labyrinth des Lebens, uns nicht selbst überlässt. Der uns bis in die hintersten Winkel dieser Erde nachgeht. Bis in die kleinste Oase der allerletzten Wüste. Und dafür steht ganz besonders Jesus. Gott macht sich klein, er wird Mensch. Er kommt eben nicht in einem Palast auf die Welt, sondern in einem dreckigen, zügigen Stall. Jesus ist zeitlebens für die Armen und Schwachen und gibt immer wieder Menschen in ihrer Ausweglosigkeit eine neue Perspektive, indem er heilt, indem er Schuld weggibt, indem er Kraft zuspricht, Kraft verleiht. Am Kreuz überwindet er die letzte Sackgasse, indem er für uns stirbt, einen Ausweg über den Tod hinausschaut. In seiner Auferstehung, in seiner Erhöhung. Hoffnung für uns, dass er es gut machen wird. Folge ihm nach und er wird auch dein Leben gut machen. Und du wirst erkennen, dass Gott ein Gott ist, der dich sieht. Amen. Amen.